Herr, mach uns zum Werkzeug deines Friedens. Wo Hass ist,
lass uns Liebe sehen.
Wo Schuld,
Vergebung.
Wo Verzweiflung,
Hoffnung.
Wo Zweifel,
Glaube.
Wo Traurigkeit,
Freude.
Und wo Dunkelheit,
Licht.
O Herr, lass uns nicht so sehr danach trachten, verstanden zu werden,
als zu verstehen,
getröstet zu werden,
als zu trösten,
geliebt zu werden,
als zu lieben.
Denn indem wir geben,
empfangen wir.
Und indem wir verzeihen,
wird uns verziehen werden.
Und indem wir sterben,
werden wir geboren
zum ewigen Leben. Amen.
Amen.
Dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und Sidi. Ich habe gerade mal geschaut, es war vor 9 Monaten. Wir mussten gehen, war, glaube ich, unser letzter gemeinsamer Podcast, wo wir noch aus der alten Wohnung, ja, in der alten Zeit, könnte man schon fast sagen, zu euch gesprochen haben. In der Zeit ist viel, viel passiert und wir möchten euch einfach super gern mit auf die Reise nehmen, wo wir beide gerade stehen, was in unser Leben passiert ist und wohin die Reise jetzt gehen darf. In diesem Sinne, herzlich willkommen und herzlich willkommen, Momo Abida.
Hallo. Mein Herz hüpft gerade ein bisschen und mein Kolibri, der ja mit mir so verbunden ist, der flattert gerade ein bisschen in mir und gerade noch gesagt, dass ich heute Morgen mich fast wie betrunken fühle und noch gar nicht richtig wach, aber vielleicht ist es genau der richtige Zustand, um so ein bisschen mehr aus der Mitte zu sprechen und nicht so sehr im Kopf zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und fühle mich gerade beschenkt, weil dass wir den nächsten Podcast machen dürfen und den klaren Call hatten, das ist irgendwie ein schönes Zeichen. Ja, das ist ein schönes Zeichen, dass unsere Energie sich auch schon ja, viel transformiert hat, dass wir jetzt wieder ein bisschen Kanal sein dürfen und einfach ja ein bisschen was in die Welt tragen dürfen. Und ich freue mich sehr, euch ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen.
Genau, danke schön. Wir haben ja, also ihr seht es, es hat sich schon mal viel verändert. Wir sind gerade nicht am selben Ort, sondern Momo wird gleich ein bisschen was von sich erzählen, wie ihre Lebensreise gerade war. Ich werde ein bisschen von mir erzählen. Und natürlich werden wir das auch immer wieder in Kontext mit dem stellen, was in der sogenannten Welt da draußen passiert. Ja, was hat die Welt da draußen mit unserer Innenwelt zu tun? Und ja, das ist sozusagen die Brücke, die wir ja hier immer schlagen wollen. Ein authentisches Zeigen, ein authentisches Mitteilen, wo wir stehen, wo unsere Struggles gerade sind, wo unsere Herausforderungen sind, aber eben auch, wie wir gerade das aktuelle Weltgeschehen einschätzen, weil das ist etwas, was ich finde, was gerade ehrlicherweise immer wieder zu kurz kommt. Gerade auch in spirituellen Kreisen höre ich ganz viel ich, Me-Time, es geht um mich, es geht um meine Heilung. Und ja, natürlich dürfen und müssen wir alle heilen. Und gleichzeitig dürfen wir auch da draußen immer wieder über den Tellerrand schauen und gucken, ey, wir leben auf Planet Erde. Auf Planet Erde passieren gerade Dinge, ja, die es in sich haben, um es mal so auszudrücken. Und vielleicht auch darauf einzugehen, wie wir damit ganz persönlich umgehen. Momo, magst du uns mal mitnehmen, wo du gerade stehst, wie deine Lebensreise war jetzt in den letzten 9 Monaten und was gerade in deinem wunderschönen, bunten Kolibri-Leben vor sich geht?
Ja, es ist ganz spannend, wenn ich beobachte mich gerade wie selber von oben und denke so krass, was ich jetzt erzählen werde, das ist wirklich passiert. Das ist nicht irgendwie eine Geschichte. Natürlich ist es auch eine Geschichte, ja, aber es ist wirklich passiert und es ist so schnell und so viel passiert. Ich werde mal versuchen, in ein paar Minuten das Wesentliche daraus zu ziehen. Also, ich glaube wirklich, wirklich mittlerweile noch mehr, dass meine Seele den Auftrag bekommen und auch gerne angenommen hat, wahrscheinlich irgendwann mal in einer anderen Dimension, wahre Liebe und wahre Freiheit zu lernen. Also das, was wir ja auch nicht aus dem Ego heraus, sondern wirklich empfangen haben, diese beiden Werte, die ja sozusagen auf unserer Flagge vom Segelschiff schon lange stehen, von Beginn an eigentlich, Und ich dachte immer, ja, ich mache das schon und ich gehe und ich lerne und ich öffne meine Beziehung und ich gehe in die Angst und ich werde frei und ich so. Und das war auch so. Also es ist auch nicht so, dass das irgendwie verkehrt war. Aber ich habe halt nicht, ich habe gestern noch mit einem guten Freund von uns darüber gesprochen, nicht gewusst in meinem Persona-Bewusstsein, dass das Leben, wenn ich wahre Liebe und Freiheit lernen möchte, natürlich mir erstmal aufzeigt oder eigentlich ständig aufzeigt, wo ich noch nicht frei bin und wo ich noch nicht wirklich liebe. Und ich dachte immer schon so, boah, also ich meine, wir waren wirklich unterwegs schon, sage ich mal, freier in Haha als andere, die Beziehung zu öffnen und diesen Weg zu gehen, über diesen Kanal einfach Liebe und Freiheit zu lernen. Und das haben wir, glaube ich, auch ein Stück. Und was dann aber passiert ist in den letzten 2, 2,5 Jahren, ist das, was wir auch gespiegelt bekommen haben dann von unseren Freunden und auch von euch, ist, dass Liebe und Freiheit, wie sie gestartet sind, auf einmal wie umgekippt sind in ihre Gegenteile und wir uns in einer Beziehung und in einem inneren Erleben wiedergefunden haben von Abhängigkeit, von Angst, von Unfreiheit und von dem, was sehr weit von der wahren Liebe entfernt war. Und ich möchte mich dafür auch gar nicht verurteilen, weil ich glaube, dass das ein Prinzip ist, ja, dass wir, um zu erkennen, ganz oft erstmal das Gegenteil nochmal erfahren dürfen und auch sehr demütig sein dürfen, dass selbst wenn wir denken, wir sind ja schon so frei, uns das Leben einfach zeigt, indem nochmal alle unsere alten Muster angesprungen sind, dass wo wir, an welchen Stellen wir noch ja unfrei sind. Und es gab immer so einen Satz in mir, wo auch alle Freunde das Gefühl hatten, es gibt so einen Punkt, da kommt man bei Momo nicht durch. Und es gab so einen Wächter in mir, einen Glaubenssatz, der gesagt hat, und eigentlich habe ich die ganze Zeit zu Gott gesagt, du kannst alles haben, du kannst alles prüfen, aber das eine, das werde ich nicht geben. So, das werde ich nicht geben, das ist mir das Heiligste. So. Und das war diese wahre Verbindung auch zu dir und unsere gemeinsame Reise und auch unsere Liebesbeziehung. So. Und naja, das ist ja schon lustig, denn wenn man sowas ins Universum gibt, dann hat das Leben eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, wenn du wirklich frei werden willst, dann gibt es nicht, das kannst du haben und das nicht, sondern dann ist, okay, dann mach du, dann zeig mir. Und wenn ich gewusst hätte, dass, also wenn ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren gewusst hätte, dass diese Reise bedeutet, dass ich am Ende gefühlt auf der irdischen Ebene auch das loslassen muss, wäre ich den Weg nicht gegangen. Also das hätte ich nicht gemacht. Und ich bin an einen Punkt gekommen mit dir und in Zusammenhang auch mit dir ist ja auch spannend, dass wir auch da uns irgendwie freigeschaltet haben, wenn auch auf einer sehr destruktiven vielleicht Weise oder es sah jedenfalls so aus. Also dass wir an einem Punkt waren, wo wir wirklich überlegt haben, wir können nicht einen Tag zusammen in einer Wohnung verbringen, ohne dass ein Zeuge dabei sein muss und unsere Gespräche leiten, weil uns das einfach so um die Ohren geflogen ist. Und ich wirklich gedacht habe, wie kann das sein? Wie können Liebe und Freiheit so tief in Anführungsstrichen sinken auf der Persona-Ebene? Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe das auch schon ein paar Mal an Freunden geteilt, dass es einen Moment gab, wo ich zu Hause, in unserem gemeinsamen Zuhause, du warst gerade in der Klinik, an einem Punkt war, also ich habe mich hingesetzt und es war ein Gefühl, es bricht alles zusammen, also alles. Dass die ganzen 3 Jahre mit Lena, die Reise, die kennt ihr, meine eigenen Prozesse damit, die so unfassbar kräftezehrend waren. Dann die 2 Jahre auf der Fohlenweide, die Dunkelheit, die auch in dein Leben gekommen ist. Und dann nach diesem Ganzen, wo ich schon dachte, ich kann nicht mehr, ich bin wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Kraft hernehmen soll oder die Hoffnung. Dann kam eben diese Entscheidung oder dieser Geburtsprozess, den unsere Freunde auch sehr, sehr mitgetragen haben, von Leute, ihr müsst raus da, also ihr müsst diese Dynamik, die da zwischen euch entstanden ist, die müsst ihr entzerren, indem ihr erstmal auseinandergeht. Und das hat für mich ganz auf der persönlichen Ebene, irdischen Ebene bedeutet, okay, ich verliere meine Wohnung, ich verliere das Heiligste, was ich habe, nämlich meine Partnerschaft mit Sidi. Ich verliere die Kontrolle, ich überlasse, ich sage es jetzt wirklich, es denkt in mir Lena das Feld. Also dieser ganze Bereich, ich weiß nicht, wie ich mein Geld verdiene. Also es ist einfach alles. Also alle meine schlimmsten Ängste waren auf einmal an einem Punkt. Sie sind wie kulminiert in mir. Und die ganze Geschichte vor allen Dingen, also es, oder ich sag's mal anders, ich saß auf jeden Fall auf der Couch und der Kopf hat nur geschrien. Alle meine Anteile haben geschrien. Ich war wie in Todesangst und habe mich wie in einer Meditation hingesetzt, hier oben, also tausende von Stimmen, und habe versucht, irgendwie in mir einen Punkt zu finden, wo ich noch etwas hören kann, was nicht aus meiner Angst kommt. Und das war ein sehr, sehr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man an so Punkte kommt, wo man merkt, okay, jetzt entscheidet sich was. Es war wirklich wie eine Abzweigung in meinem Leben, eine Kreuzung. Und es war so, es wurden mir so wie drei, also wie in einem meditativen Zustand, wie ich habe drei Wege gesehen. Also ich habe sie wirklich gesehen, es war wie auf so einer Reise. Ich habe den Weg gesehen und die waren alle sehr realistisch. Das waren jetzt keine Konzepte, das war nicht aus meinem Mind, das war wirklich wahr. Ich habe einen Weg gesehen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich die alte Geschichte in meinem Kopf, die jetzt da ist, plus die Geschichte meiner Ahnen, meiner anderen Leben, den ganzen Frauenkollektiv, wenn ich die glaube, wenn ich diese Gedanken jetzt glaube, die Gedanken von Verrat, von Hoffnungslosigkeit, von ich kann nie wieder einem Mann glauben, ich kann nie wieder einer Schwester vertrauen und, habe ich gesehen, dass es die ganz realistische Möglichkeit gab, Entschuldigung, ich darf mich nicht so viel bewegen mit der Kamera, dass mein Herz, ich habe gesehen, wie mein Herz wie verschrumpelt und Verbitterung kommt. Und ich wusste, wenn ich das jetzt glaube, dann werde ich die Hoffnung und mein Glauben am Ende des Tages verlieren und werde ein verbitterter, verschlossener Mensch werden, der die Geschichte weiterträgt. Also ich werde das nächste Glied in der Kette sein. Und dann kommen mir direkt die Tränen. Ja, Entschuldigung. Und ich habe gemerkt, dass es diese Möglichkeit wirklich gibt. Also für eine sehr lange Zeit einfach nicht mehr aufzumachen. Und dann kam der zweite Weg und der war auch, und das hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn das aus dem Kopf kommt, aber ich habe wirklich gespürt, dass es eine wahrhaftige und realistische Möglichkeit ist. Der zweite Weg war, ich werde wahnsinnig. Also ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, an so einem heftigen Punkt, dass mein Mind sich entscheiden kann, sich für die nächsten Monate versus Jahre einfach zu verpissen, zu sagen, ich schaffe das nicht, ich tille, ich geh in den Wahnsinn, was auch immer dann passiert, ob ich in irgendeine Klinik komme, Medikamente kriege, ich schalte mich einfach ab. Das ist wie so ein Notschalter, der sich abschaltet und einfach wie flüchtet in eine andere, nicht so schöne Realität. Ja. Und die dritte Möglichkeit war, oder wenn du das nicht willst, lässt du jetzt los. Also alles los. Und du sagst einfach nur, okay, dann mach, dann mach. Und natürlich war das also die größte Angst auf diesem Weg, also die größte Angst für mein ganz persönliches System, die Kontrolle und alles loszulassen. Und einfach nur noch das zu tun, was jetzt gerade das Leben anscheinend sagt. Und das hat sich so angefühlt, und wir haben es ja auch mal geteilt und du hast es auch mal beschrieben, als wie als wenn ich Sand in den Händen habe und ich versuche die ganze Zeit den Sand festzuhalten und es kein Körnchen weglegt. Und es war einfach wie so ein Gefühl von, okay, mach die Finger auseinander. Und du siehst dabei zu, wie alles das, wo du dich dran festgehalten hast, alles, was dir viel wert war, alles das, was du geglaubt hast, wieso, es rinnt einfach zwischen deinen Fingern hindurch und du kannst nichts mehr machen. Und ich wusste aber, und das war wirklich eine Entscheidung, Okay, das ist der einzige Weg, wo zumindest die Hoffnung besteht oder eine Möglichkeit besteht, dass es am Ende gut wird. Die anderen Wege waren, die waren gesetzt, da war nichts mehr, was da sich verändert hätte. Und ich habe wirklich in diesem Moment entschieden, okay, dann mach. Und dann ist etwas losgegangen, was jetzt dazu geführt hat, dass ich in Berlin in einem WG-Zimmer sitze, wir die Wohnung aufgelöst haben, ich Botschaften empfangen habe, wie es für mich weitergeht. Da kann ich ja, ich will jetzt nicht zu lange reden, kann ich ja vielleicht gleich nochmal auf, was dann im Irdischen passiert ist. Wenn euch das interessiert, kann ich das auch gerne nochmal teilen. Aber dann bin ich in einen Strom gekommen, sage ich mal. Es fühlt sich an, wie in das Wasser vom Leben oder von Gott wieder eingetaucht zu sein und in diesen Fluss, mich auf ein kleines Floß zu setzen, mich festzuhalten irgendwie und einfach machen zu lassen. Und ich kann euch nur sagen, dass da, wo ich gelandet bin jetzt, ich bin gestern, ich habe gestern bei einem Freund gesagt, ich bin so verliebt ins Leben. Ich bin so verliebt in Gott. Ich bin so unfassbar dankbar und glücklich. Ja, und es ist alles noch, weil es so schnell ist, alles, ist ja auch ein Zeichen dieser Zeit. Es ist gut, dass ich gar nicht hinterherkomme, nachzudenken, sondern eigentlich jeden Tag nur sage, okay. Und der Freund sagte gestern, naja, du bist ja auch der Ja-Sager. Und da habe ich gesagt, das ist ein schönes Kompliment. Ich bin gerade irgendwie zur Ja-Sagerin geworden. Und solange ich Ja sage zu allem, was gerade ist, ist es unfassbar schön, unfassbar verbunden. Und sobald ich zu etwas Nein sagen möchte, merke ich, wie es sehr, sehr, sehr hakelig und sehr leidvoll wird. Ja. So, jetzt vielleicht erstmal so zum großen Überbau. Ja. Oder soll ich, ja, ich bin gerade, ja, erstmal so.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, und ich würde sagen, ich habe einen ähnlichen Weg gehabt mit meinen ganz eigenen Herausforderungen und ich habe in der Zeit Weg 2 gewählt, ja, den Momo beschrieben hat, nämlich die Option, wahnsinnig zu werden. Also ich war vor 1,5 Jahren das erste Mal in der Klinik, in der Habichtswald-Klinik in Kassel und habe gedacht, so jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Und ich würde auch sagen, einen Teil habe ich auch verstanden, einen anderen Teil habe ich noch nicht verstanden, so. Und dann waren Momo und ich Anfang des Jahres in Thailand, klinisch gesehen in tiefster Depression, mich irgendwie nach Thailand geschleppt. Und ich finde, wir hatten eine sehr gute Zeit dort, aber natürlich waren die Themen nicht weg. Also ich wusste einfach an vielen Stellen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann bin ich Anfang Februar ein zweites Mal in die Klinik, allerdings nicht ins Luxus-Retreat Aschaffenburg, sondern ins Luxus-Retreat Habichtswald-Klinik, sondern saß auf einmal in der Klinik hier in Aschaffenburg. Und da sieht es anders aus als in einer guten psychosomatischen Privatklinik. Da kommst du an andere Themen dran. Wenn du gerade nicht zum Yoga früh gehst oder in die Therme schwimmen gehst oder irgendwie zum Tai Chi, sondern wenn du mit anderen sogenannten psychisch erkrankten Patienten da sitzt, dir früh noch bevor du dein Frühstück bekommst, an die Medikamentenausgabe gehst und dich wirklich fragen darfst, cool, Schumacher, du hast es ja weit geschafft in deinem Leben. Also ich habe Videos gekriegt von meinen Freunden, die irgendwie auf irgendwelchen Konzerten saßen und ihr Leben gelebt haben. Und ich habe gerade meine Abendschlafmedikation eingenommen. Und das macht schon was mit einem Menschen. Das macht auf jeden Fall was mit einem Menschen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo Momo und ich, also innerhalb der Klinik, mit Unterstützung von unseren Freunden, wie gesagt, entschieden haben, okay, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Ja, wir müssen jetzt Ja sagen zu unseren größten Ängsten. Und eine meiner größten Ängste war definitiv, ich möchte nicht alleine wohnen. Ich kann nicht alleine sein, war die Idee. Ich habe noch nie alleine gewohnt in meinem Leben. Es waren immer irgendwelche WGs oder Partnerschaften und. Aber alleine möchte ich nicht wohnen, so. Und ich wusste aber auch schon lange vorher, das habe ich Momo eigentlich schon von Anfang an unserer Beziehung erzählt, dass ich glaube, es wird irgendwann der Punkt kommen, dass ich nochmal alleine wohnen darf und muss. Und jetzt sitze ich hier seit, ja, kurz nach der Klinik, seit April, Anfang April diesen Jahres in meiner eigenen Wohnung und gehe sozusagen meinen Weg, so wie Momo ihren Weg nach Berlin und mit dem Bus gewählt hat, gehe ich jetzt gerade meinen Weg hier in Aschaffenburg und merke, okay, je mehr auch ich zu den Dingen Ja sage, desto mehr darf sich das Leben wieder durch mich entfalten. Und ich würde an der Stelle gern schon mal den Bogen zur Welt da draußen spannen, ne? Ich will nicht sagen, dass zwangsläufig unsere größten Ängste immer eintreten müssen. Aber es gibt Dinge, wo ein Teil von dir weiß, dort war ich noch nicht dran. Das habe ich noch nicht berührt. Und es geht nicht darum, also man sagt ja immer, okay, ich habe Angst davor, was soll ich machen? Ja, mitten rein. Das sehe ich ein bisschen differenziert, weil zum Beispiel ich habe Angst vor dem Fallschirmspringen und ich muss jetzt keinen Fallschirmspringen mehr in diesem Leben. So, das ist keine Angst, durch die ich durch muss. Aber die Angst, alleine zu wohnen oder die Angst, mich gewissen Themen in meinem Leben zu stellen, und das weiß auch jeder für sich, welche Angst das ist. Es kann sein, dass wir da, wie gesagt, durch müssen. Und also Spoiler-Alarm, ich meine, ihr seht uns jetzt hier. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, ehrlicherweise, aber das liegt an anderen Dingen, weil ich wirklich, wirklich, wirklich viel zu tun habe und mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt bin und eben auch dort den Wahnsinn dieser Welt spüre. Deswegen, falls ich heute ein bisschen angespannt bin, liegt das nicht an uns gerade hier, sondern weil ich mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habe, um Lösungen für andere Probleme sozusagen zu finden. Aber worauf ich hinaus wollte, dass diese Angst eben, die in uns ist, die sehen wir da draußen in der Welt. Ja, wir sehen sie in ganz vielen politischen Kontexten. Wir sehen sie innerhalb von Deutschland. Wir sehen sie im Wahnsinn der Welt, nennen wir es mal so. Wir sehen sie im Wahnsinn der Welt in all seinen Ausprägungen. Und die Frage ist halt, okay, was können du und ich und wir hier tun, um nicht weiter Teil des Problems zu sein, um nicht weiterhin Teil der Umweltverschmutzung auf diesem Planeten zu sein? Und eine wichtige Lehrerin von uns hat das immer so ausgedrückt wie, wer gibt dir eigentlich das Recht, die Umwelt mit deinem geistigen Bullshit so zu verschmutzen? Ja, also das ist deine Aufgabe. Such dir Unterstützung, aber höre auf, dein Leid zu kultivieren und weiter an andere Menschen weiterzugeben. So. Und ich kann das jetzt gerade so radikal sagen, weil ich an dem Punkt war. Ich war zweimal in den letzten 2 Jahren an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich ziehe hier einen Strich, ich gehe, ich möchte das nicht mehr. Ich habe die Hoffnung an die Menschen verloren, ich habe die Hoffnung an mich selber verloren, ich habe die Hoffnung in Liebe und Freiheit verloren, ich gehe so. Und das war kein, ach ja, ich denke mal drüber nach Gedanke, sondern es war der Moment, wo Momo zu mir gesagt hat, Sidi, ich müsste jetzt einkaufen gehen, kann ich mich darauf verlassen, dass hier nichts passiert? Und ich bin auf einer Ebene heilfroh, dass ich ehrlich geantwortet habe. Nämlich die ehrliche Antwort war in dem Moment, Momo, ich kann dir das gerade nicht versprechen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du aus dieser Tür rausgehst. Und das war kein übliches Vierer-Drama aller Enneagramm-Fixierung, sondern das Problem war, dass ich ruhig war in dem Moment. Das war nicht so, ja, dann bringe ich mich halt um und wenn ihr mich alle nicht mehr liebt, sondern das war ein, ich kann es dir nicht sagen, Momo. Und wenn Menschen das so ruhig sagen, dann müssen die Alarmglocken klingeln. Und die haben zum Glück, wirklich zum Glück bei Momo geklingelt. Und dann hat sie gesagt, Sidi, dann rufe ich jetzt den Krankenwagen. Und spätestens da würden die Menschen, die im Drama sind, sagen, ja, nee, alles cool, geh mal einkaufen oder ich komme mit. Aber in dem Moment zu sagen, okay, dann ruf den Krankenwagen. Und ich glaube, dass das erste Mal in meinem Leben war, dass ich so halb dissoziiert bin. Also ich habe eigentlich noch, naja, doch beim ersten Mal, wo ich in der Badewanne saß, würde ich auch sagen, Gerbsen, du musst ja dissoziieren in dem Moment, weil ein klares Bewusstsein sagt sowas nicht. Ja, das muss ein dissoziativer Zustand sein. Zumindest war es in meinem Fall so. Ich weiß nicht, ob es in anderen Fällen auch so ist. Und dann saßen wir da, Momo ist nicht einkaufen gegangen und 15 Minuten später standen zwei Notärzte da, die alle möglichen psychiatrischen Kliniken in der Umgebung abgeklappert haben, wer mich noch aufnehmen könnte. So, und wiederum eine Viertelstunde später, ich hatte am Morgen noch eine Klientin aus der Psychiatrie abgeholt, mit meinem Privatauto fahre ich am Abend mit dem Krankenwagen in dieselbe Klinik und hinter mir gehen die Türen zu und ich habe gemerkt, oh. Das sind die Türen, die nicht von alleine wieder aufgehen. Da muss ich um Erlaubnis fragen, weil ich wurde als Suizidgefährdeter eingeliefert und als Suizidgefährdeter landest du auf der Geschlossenen so. Und das waren, ich kann euch das nicht anders sagen, also sowohl dieser Moment, als die Türen zugingen, als auch der Moment zu merken, okay, das ist gerade eine geschlossene, der Moment, wo ich dann zwar auf der offenen Station war, aber jeden Morgen mir meine Medikamente abgeholt waren, das waren Momente, die machen was in der Seele, die machen richtig, richtig doll tief was in der Seele. Und sie haben mich auch wach gemacht, sie haben mich wirklich auf einer neuen Ebene wach gemacht, nämlich der erste Wachmoment war, okay, du gehörst nicht auf die geschlossene, also ich weiß nicht, ob schon mal von euch jemand auf der geschlossenen war. Das ist nochmal ein anderer Grad an Wahnsinn, weil da ist der Zeuge wirklich zu 90% nicht mehr vorhanden. Und ich bin so weit in dem Krankenwagen aufgewacht, dass ich gemerkt habe, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie die Situation ist, ich bin jetzt nicht komplett lost in space, so. Und das habe ich den Ärzten auch so gesagt und das haben die Ärzte auch so gesehen und die haben gesagt, trotzdem, sorry, junger Mann, wir haben keinen Platz auf der geschlossenen, Sie müssen hier bleiben, auf der offenen, Sie müssen hier bleiben. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich bleibe nicht hier die Nacht. Dann gehe ich nach Hause. Und dann war ein echt cooler Pfleger, der hat gesagt, warte mal, ich rede noch mal mit der Oberärztin. Und das Ende vom Lied war, sie haben mich dann doch auf die offene gebracht, in ein Zimmer mit reingeschoben. Und dann war sozusagen mein Deal, okay, dann halte ich meinen Teil der Vereinbarung und bleibe auch einen Tag. Ja, einen Tag. Und habe Momo dann am nächsten Morgen angerufen und gesagt, du Momo, ich würde jetzt wieder nach Hause kommen. Und hat Momo gesagt, kannst du machen, aber fühlt sich nicht an, als ob ich das jetzt hier gut verantworten könnte, weil was soll bitte in dieser Nacht passiert sein, dass es sich so gänzlich verändert hat, dass es dir jetzt besser geht? Und auch da hatte sie recht. Ich fand das in dem Moment natürlich ultra scheiße, weil ich wollte natürlich nichts lieber als nach Hause. Aber da hat sie gesagt, mach das, ich ziehe zu einer Freundin in der Zeit. Ja. Und dann aber wieder spannenderweise bin ich mit guten Ärzten und Pflegern im System in Kontakt gekommen. Ne? Also ich bin ja auch jemand, der sagt, oh, das System da draußen und Antidepressiva und. Aber ich bin wirklich, wirklich mit guten Ärzten und Pflegern in Kontakt gekommen. Und dann stand die da und dann stand der Arzt da und dann haben sie gesagt, bleiben Sie noch, Herr Schumacher, bleiben Sie noch. Und irgendwie, ich kann euch das nicht sagen, das war keine Krankenschwester, die mich angeguckt hat. Da hat mich ein Engel angeguckt, ja. Er hat mich in dem Moment ein Engel angeguckt. Der hat einfach gesagt, bitte bleib. Also es war so ein, bitte bleib. Und dann habe ich gesagt, okay, also du hast recht, Engel. Ich habe nicht Engel gesagt, aber ich habe gesagt, du hast recht, ich bleibe. Und dann war ich die Woche dort und habe sozusagen das nächste Retreat durchgezogen. Und bin auch echt stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe und auch wie ich es durchgezogen habe. Also ich mag da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ich habe mich echt hingegeben in dieser Woche Klinik, habe ich mich wirklich hingegeben. Und naja, und wie gesagt, das Ende oder das Anfang des Liedes war okay. Und ich habe auch gesehen, währenddessen kann Momo ja auch gleich noch sagen, hat sie ja natürlich im Hintergrund auch schon ein paar Sachen angeleiert und geguckt. Und auf einmal, ich kann, es ist etwas in Fluss gekommen. Wir haben es nicht verstanden, wir wollten es auch nicht verstehen, aber je mehr wir in eine bestimmte Richtung gegangen sind, hast du gemerkt, wie als würde bei einem verstopften Wasserhahn, es fließt auf einmal wieder durch. Und das war so eine Art Bestätigung vom Leben, okay, wir verstehen es nicht, wir haben ultra Schiss davor, diesen Weg zu gehen, aber es fängt an, was zu fließen. Also dann lass uns diesen Weg weitergehen, ja. Und je mehr wir das gegangen sind, also wir können sagen, je weiter wir auseinandergegangen sind, desto näher sind wir wieder im Geist gekommen, im Herzen. Also wir haben jetzt eigentlich gerade eine Beziehung, so wie unsere Beziehung angefangen hat, ja. Das, wofür wir eigentlich auch in dieser Welt da sind. Und das hat einfach immer wieder so ein Stück weit, dann hat das geklappt bei Momo und dann hat meine Wohnung kam sofort und. Das Leben hat so gemacht, so bam, 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 bam. Und auf einmal standen wir wieder vor dem Buffet des Lebens und haben gedacht, Alter, Scheiße, ist das krass. Also das ist das, wovor wir so eine Angst hatten. Und das Leben hat eigentlich die ganze Zeit uns ein echtes Buffet hingelegt. Ja, also Momo hat innerhalb kürzester Zeit heftig manifestiert. Das mit der Wohnung hat geklappt und. Und ja, das Ende vom Lied, das Anfang vom Lied ist, wir haben jetzt den 23. Juli. Wir dürfen wieder als Liebe und Freiheit in die Welt rausgehen. Es gibt wieder Visionen, es gibt wieder Bilder, es gibt wieder ein Wofür. Also ich wusste nicht mehr, wofür ich da bin. Ich wollte von allem nichts mehr wissen. Ich wollte von keiner Mission mehr was wissen. Ich wollte von keiner Arbeit mit den Menschen mehr was wissen. Ich wollte von gar nichts mehr was wissen. Und irgendwie jetzt so im Nachhinein zu sehen, boah, ich will es wirklich wieder richtig wissen. Und und dem Leben echt zu vertrauen. Und aus dem Momo, das ist gleich fertig. Wenn du jetzt Rapé nimmst, ich übergebe jetzt gleich das Wort an dich. Ich
Ich habe gerade
sag's
die
nur.
ganze Zeit überlegt,
Nee,
wir haben es jetzt schon so oft erklärt mit dem Rapé. Eigentlich dürfen wir auch was nehmen, oder?
darfst natürlich Rapé nehmen, aber nicht Rapé nehmen, während ich dir jetzt das Wort übergebe. Du hast eine Viertelstunde Zeit. In
Meine
diesem
kleine
Sinne, danke, dass ihr mir
Suchtleben.
gelauscht habt und ich übergebe das Wort wieder an Momo.
Finde ich gerade richtig scheiße.
Möchtest du noch Rapé nehmen? Dann mache ich
Nee,
noch
alles gut.
kurz.
Nee, nee, nee.
Ach,
Das,
weil.
da sollte man sich jetzt, das Thema ist, sich selber zurückzustellen, wäre jetzt blöd. Aber ich muss mal kurz hier meinen, Moment, ich mache mal kurz den Ton
Genau,
aus.
also das ist auf jeden Fall gerade das, wo wir jetzt rausgekommen sind. Ich bin sehr glücklich, wirklich sehr. Ich sehe vielleicht müde aus und vielleicht wirklich auch ein bisschen angestrengt, was auch beides war. Ich hatte eine ultra kurze Nacht. Ich habe wirklich, wenn ich mein Handy aufmache, so eine Latte an Nachrichten und echte knackige Themen von Raubüberfällen in Kenia bis zu schwerem rituellen Missbrauch. Also ich keine Ahnung, wo mich das Leben hier gerade reingeworfen hat. Auf jeden Fall soll ich gerade was sehen und lernen und ich bin dankbar, dass ich es lernen darf, aber ich darf immer wieder gut meine Shaolin, meine Kung-Fu-Praxis in mir üben, dass ich mich nicht von dem, was passiert, völlig wegspülen lasse. Genau. Aho.
Warum? Ja, ich überlege gerade so ein bisschen in meinem System. Also es gäbe natürlich über meinen Weg, dass ich einen wunderschönen Bus vom Leben geschenkt bekommen habe, in dem ich eigentlich die meiste Zeit jetzt in der nächsten Zeit verbringen darf, leben darf, reisen darf, bis zu dem, dass das Leben mir für diese Reise den wunderschönsten Job, mag ich es gar nicht nennen, mich in den Dienst gerufen hat, wo ich auch noch meinen Lebensunterhalt mit verdienen darf, der die Reise nicht verhindert, sondern unterstützt. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte an einer anderen Stelle, vielleicht teile ich das mal in meinem Kanal, den ich ja bald gründen möchte, dass die Geschichte deswegen vielleicht interessant ist, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass sie sehr viel Mut macht. Also auch deine Geschichte, was du alles so noch auf diesem Weg jetzt erlebt hast, wo du jetzt gerade stehst, was zu dir gerade kommt. Und das ist bei mir ja auch. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte nicht den ganzen Podcast dafür nutzen, das jetzt alles aufzuzählen, weil das so viel ist. Aber was auf jeden Fall ist, ist, das haben wir auch schon am Anfang unserer Beziehung gemerkt, wenn wir in Alignment mit, wenn unser Wille sein Wille wird, und das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir unseren Willen auflösen. Also das finde ich auch noch, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann ist es so, dass alles, was dazu dient, zu dir kommt. Du musst dich eigentlich nicht mehr kümmern. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt den Bus manifestiert. Sondern ich habe gesagt, okay, dein Wille geschehe. Und in meinem Fall war der Bus halt Teil des Willens. Es hätte aber auch sein können, das war auch kurz angedacht, dass ich jetzt irgendwie im Freibad in Berlin an der Kasse mit zwei bewaffneten Security-Leuten jetzt gerade an der Kasse stehe und das mache. Also wenn das der Wille gewesen wäre, wäre das passiert. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich auch gerade in mir selbst versuche zu durchdringen, was ich aber zumindest schon mal im Außen beobachten kann, dass gerade, also gerade in der spirituellen Szene, sage ich mal, Welt von Menschen, die auf dem Weg sind, ich muss mal kurz niesen, kleinen Moment. Kommt irgendwie noch nicht. Das habe ich gestern auch noch mal geteilt. Es ist so, wenn ich an den Tischen sitze, auf den Treffen oder auf den Seminaren oder wo wirklich Menschen zusammenkommen, die wie wir auf dem Weg sind, dann höre ich ganz oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich beruflich zum Beispiel machen soll. Ich bin ja jetzt nur im Kindergarten und ich möchte ja jetzt auch auf der Bühne stehen und Seminare halten oder Kakaotieren oder das und da ist auch überhaupt gar nichts falsch dran. Aber ich höre so viel, was will ich denn? Was will ich denn? Was brauche ich denn? Was ist denn mein Bedürfnis? Und ich glaube, und da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Also ich habe diese Phasen auch immer wieder. Gerade im Moment darf ich mal kurz in dem Bewusstsein sein, dass ich spüre, das ist nicht so cool, weil das macht es irgendwie schwer. Aber ich glaube, dass der freie Wille und auch spannend, das Thema Freiheit bedeutet für mich vor allen Dingen den freien Willen zu untersuchen. Also Freiheit natürlich auch, wow, was macht das mit mir, wenn ich gerade keinen festen Wohnort habe? Was macht das mit mir, wenn ich keine Beziehung habe, die man benennen kann und so weiter? Aber ich glaube, für mich ist Freiheit eigentlich gleichgesetzt mit dem freien Willen. Und dass wir wirklich ganz am Ende der Reise in uns verstehen dürfen, das ist meine Wahrheit, meine Wahrnehmung, dass der freie Wille am Ende nur dafür eingesetzt werden kann, zu sagen, ich nutze meinen freien Willen, um ihn dir zu geben. Also ich sage es jetzt mal externalisiert, ja, das Göttliche, das macht es ein bisschen einfacher. Wir wissen natürlich alle, dass wir das auch sind. Aber für mich ist es dann manchmal ein bisschen einfacher, das so zu verstehen im Menschlichen. Und das kann ich nur aus Kraft meines Willens tun. Keiner wird dich zwingen, keiner wird dich verurteilen, keiner wird dich ziehen, keiner wird dich drängen. Du kannst für immer da bleiben, wo du bist. Und leiden oder auch nicht, oder deine Dinge versuchen zu manifestieren oder auch nicht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, war mein größter Schritt bis jetzt zu sagen, okay. Dann nutze ich diese Kraft, die mir keiner wegnehmen kann. Wir haben es in unserem Buch geschrieben, das ist wie eins der zwei Gesetze des Göttlichen, die selbst das Göttliche nicht übertrifft. Kein göttliches, ja, Gott wird nicht zu dir sagen, du musst es tun. Das erwarte ich von dir. Oder du wirst bestraft, wenn du es nicht tust. Es ist einfach nur okay, du hast den freien Willen, es so zu tun, wie ich es sozusagen gerade für dich denke, oder du kannst es auf deinen eigenen Weg tun und dann musst du die Konsequenzen, welche auch immer das sind, auch selber tragen. So, davor schütze ich dich nicht. Und ich glaube, dass mein größter Hebel, den ich gerade aber auch erst frisch aus dem Seminar auch mitbringe, ich glaube, dass der größte Hebel für Veränderung, vielleicht sogar für alle Menschen ist, aufzuhören, darüber nachzudenken, was ich, sondern etwas Höheres, was auch immer das für denjenigen sein soll. Also egal, welche mystische Kraft, welches göttliche Wesen, welcher Avatar oder was auch immer dir gerade diese Kraft gibt, aber etwas, was höher ist als du, für diese Kraft zu tun. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Also wenn wir eine Herausforderung haben, wir können es vielleicht mit dem Beispiel sagen, was im Seminar gesagt wurde. Das fand ich so süß. So stell dir vor, du sitzt irgendwie an deinem Schreibtisch in Jogginghose, bist vielleicht noch ein bisschen verkatert, bist nicht geduscht, hast die ba Füße auf dem Tisch, vielleicht noch eine Kippe in der Hand, bist an deinem Handy und so in so einem Zustand, sag ich mal. Und plötzlich kommt Jeshua rein, so. Oder was auch immer dein, ja, die verkörperte Liebe, das verkörperte Göttlichsein oder Krishna oder wer auch immer. Für mich wäre es Yeshua, weil ich mit dem am meisten verbunden bin. Und stell dir vor, der kommt zur Tür rein. Was würdest du ganz automatisch tun, ohne dass dir jemand sagen würde, du musst es tun oder keine Ahnung was, es gibt gleich Prügel, wenn du es nicht tust? Also mein Impuls, wenn es wirklich etwas ist, wo du zu aufschauen kannst, wo du Hingabe für fühlst oder Wertschätzung oder Ehrerbietung, was auch immer das ist, ich würde sofort aus meinem Stuhl aufspringen. Meine Körperspannung wahrscheinlich wäre eine andere. Vielleicht würde ich erstmal irgendwie so versuchen, meine ganzen Flecken irgendwie den Rauch wegzuwedeln und vielleicht sogar mich zu verbeugen oder was auch immer zu tun. Ich wäre auf jeden Fall wach, ich wäre da, und ich würde mich vielleicht auch ein bisschen angucken und denken, oh, so möchte ich gerade nicht vor diesenjenigen treten. Am liebsten hätte ich saubere Kleidung oder zumindest ja ein gereinigtes Energiesystem oder was immer. Das heißt, es kommt aus einem ganz natürlichen Impuls, den wir haben. Da braucht uns das keiner sagen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt übertragen aufs Leben, das versuche ich auf jeden Fall gerade, und es bringt wirklich eine krasse Veränderung, dass Göttliche für mich immer allgegenwärtig ist. Es ist immer im Raum. Es ist überall. Es ist in jedem Menschen, es ist in jedem Lebewesen, es ist überall im Geistigen. Das heißt, anzufangen zu zu ein Gefühl zu entwickeln, nicht aus der Schuld oder aus einem Druck, weil ich das jetzt tun muss, sondern aus einem ganz natürlichen Impuls. Ich möchte da sein. Ich möchte all das, was ich habe, gerne geben. Ich möchte nicht da sitzen vor Jeshua gefühlt und sagen, ich bin so klein, ich bin so dumm, ich bin so hässlich, ich schaffe eh nichts und die anderen sind auch alle scheiße. So würde ich überhaupt nicht reden, wenn er im Raum wäre. Ich würde wahrscheinlich erstmal nur lauschen. Ich würde wahrscheinlich erstmal nur lauschen. Und ich glaube, dass das ein unfassbar großer Schlüssel ist, wenn wir etwas finden in unserem Leben, dass dieses Gefühl in uns erzeugt, dass wir uns selbst auch ein Stück vergessen, ob wir jetzt Bock haben, ob wir jetzt müde sind, ob wir jetzt gerade den richtigen Job haben, ob wir gerade Kopfschmerzen haben, ob wir gerade keine Beziehung haben und dass alles so ein bisschen relativiert wird, weil wir das Gefühl haben, etwas gefunden zu haben, wofür es sich lohnt, über mich hinauszugehen und den Willen, etwas anderem zu überlassen. Und ich glaube, das ist noch mal tiefer gesagt in mir. Und das hilft mir gerade wirklich ganz konkret in Situationen, die mich normalerweise, und ich habe jetzt ein paar davon gehabt, ich habe schon ein bisschen testen dürfen, die mich normalerweise in einer Sekunde in ein absolutes Leid gebracht haben, in Schmerz und in Verzweiflung, dass das nicht passiert ist, weil ich wie, Moment mal, wenn er jetzt im Raum wäre, was würde ich dann jetzt sagen und tun? Ohne dieses Gefühl, da ist jemand, der mich verurteilt, sondern weil ich es aus meinem Inneren und aus meinem Herzen selber möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kryptisch war, aber das ist auf jeden Fall gerade das, was ich, und das ist auch, glaube ich, meiner Wahrnehmung, das, was ich mir so sehr wünsche, weitergeben zu können, irgendwie gerade diese Begeisterung dafür, für diese Erkenntnis. Warum? Jetzt nehme ich Rappé.
Oh, ist auf jeden Fall angekommen, die Begeisterung für deine Erkenntnisse. Weißt du, ihr müsst euch, wenn man sich Momo und mich vorstellt, wer wir sind, eigentlich sind wir energetische Zwillinge, so Kaulitz und Kaulitz-mäßig, nur für die Spiris halt. Weil wirklich, wenn Momo spricht, ich denke nur die ganze Zeit, ja, genau so, danke, dass du es in deinen Worten ausdrückst, aber genauso sehe ich das auch
Das geht mir
und.
auch so.
Und das wird sich nie ändern. Du bist ja selbst, also ich habe immer gedacht, geil, der Vorteil ist jetzt, wir sind bei Zoom, keiner kann reinreden und. Aber obwohl ich Rapé nehme, aber nee, geht alles. Aber ich gebe mich hin, kein Problem. ihr Lieben, ich mag einen Bogen schlagen. Und zwar zu Spiral Dynamics. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Spiral Dynamics sind die Ebenen des Bewusstseins. Und sehr wahrscheinlich ist der Großteil dieser Zuhörerschaft hier in einer grünen Bewusstseinsebene unterwegs, im sogenannten grünen Mem. Und ich sage das, weil ich das jetzt anhand einer Geschichte verdeutlichen möchte, die für mich weniger eine Geschichte ist als ein heftiges Synchronisationsprogramm. Ich war vor 2 Wochen auf einem Festival, dem Waldfrieden, ja, mit dem, wo ich mit Momo vor 5 Jahren war und wir beide beschlossen haben, dass wir ein Kind in die Welt setzen wollen, Helena, das auch getan haben. Aber wie ihr alle wisst, Helena ist ein geistiges Kind, ja, unsere Kinder sind geistige Kinder. Und das waren sozusagen fast aufs Jahr 5 Jahre, dass wir das beschlossen haben und dass Helena in der Zeit entschlossen hat, aus ihrem Körper wieder rauszugehen. Und wir kommen dort an, also ich bin mit Lena und ihrer Tochter Noah dort gewesen und vielen Freunden. Und wir kommen an, wir haben das Zelt aufgebaut und gehen straight zum Festivalgelände. Da höre ich einen Schrei, der wirklich durch Mark und Bein gegangen ist, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist gerade irgendwas passiert, was nicht, da ist gerade nicht einfach nur ein Kind hingefallen, irgendwas ist hier gerade passiert. Und dann sehe ich so 10 Meter vor mir einen Traktor, einen Radlader stehen, der zum Stillstand gekommen ist und guck da runter und da liegt ein Kind drunter. So. Und habe mich erstmal umgedreht, bin zu Noah und Lena gegangen und habe gesagt, bitte geht in die andere Richtung weiter. Und habe dann wirklich eine Stimme gehört und jetzt dreh wieder rum und geh zurück. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe gesehen, da war schon ein Notfallsanitäter, ein Festivalteilnehmer an dem Kind dran. Und ich habe einfach nur geguckt, wo kann ich Unterstützung leisten. Und das Ende vom Lied war, dass ich als Tuchhalter eingesetzt war, dass sozusagen das Geschehen abgedeckt ist, dass die Leute von außen einfach nicht sehen, was da gerade passiert. Und was da passiert ist, ist, dass ein Mädchen vom Radlader überfahren worden ist. Und ich von der Ferne, also das war 3, 4 Meter von mir entfernt, wo ich mit meinem Tuch stand, einen leblosen Körper habe da liegen sehen. Und es war allerdings noch Puls und Herzschlag da. Deswegen war irgendwie so die Idee, dass das gut ausgehen könnte. Innerhalb kürzester Zeit waren Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, alles da. Ich kürze es jetzt einfach mal ab, weil die Geschichte einfach sonst sehr, sehr lang wäre. Das Mädchen ist über Nacht verstorben im Krankenhaus und an dieser Stelle wurde vorgestern, nee, Samstag wurde an dieser Stelle ein Baum gepflanzt. Raya heißt das Mädchen und sie ist halt 5 Jahre geworden, also genauso alt wie Helly an diesem Tag, in diesem Jahr gewesen wäre. Und neben dem war einer meiner besten Freunde dort, der vor einem halben Jahr seinen Sohn verloren hat, der vor den Zug gelaufen ist. Kein Selbstmord, kein Suizid, sondern ein Unfall. Und das sind einfach heftige, heftige Synchronisationen. Ja, davor sind wir gerade aus der Intensivstation gekommen, wo einer unserer besten Freunde einen schweren Autounfall hatte. Also dieses Festival ist auf jeden Fall ein sehr lebenstragendes Element bei uns, genau, wo einfach viele Sachen schon stattgefunden haben. Und warum sage ich das mit der im Zusammenhang mit der grünen Bewusstseinsebene? Weil auch dort die grüne Bewusstseinsebene und es ist eigentlich eine Wir-Ebene, aber ich fühle viel ich in grün, so wie das Momo auch gesagt hat. Eigentlich ist es eine Ebene von Zusammenhalt, von Gemeinschaft, aber auch eine Ebene von, ich nenne es jetzt einfach mal spiritueller Arroganz, von was brauche ich jetzt noch für ein nächstes Yoga-Retreat, für eine nächste Kakaozeremonie, damit ich heiler bin. Und das hat ein Ausmaß gefunden dort. Also das Seelsorgezelt war eingerichtet und, und. Und ich die Seelsorger gefragt habe, ey, sag mal, warum habt ihr das wegverlegt von dem Unfallort, sondern hierhin? Und dann hat sie gesagt, ja, es waren Leute da, die haben gesagt, sie möchten jetzt nicht den ganzen Tag daran erinnert werden, sie möchten ja immerhin noch ein schönes Festival feiern. Und das ist sozusagen in meiner Welt das Ende von Grün, ja, wo Grün merkt, okay, so geht's halt auch nicht weiter. Und es kann sein, dass es das letzte Festival dort war. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall abgesagt. Und das Festival ging zum Glück noch weiter. Ja, ich war einer derjenigen, die dafür plädiert haben, dass es weitergeht. Es war der Bürgermeister da, es waren die Seelsorger da und. Die Festivalleitung war da. Und die haben dann alle gesagt, okay, wir machen das Festival weiter, was ich sehr, sehr, sehr wichtig fand. Aber ihr könnt euch vorstellen, was ist jetzt passiert aus diesem Hippie-Flow, jeder macht, was er will, Festival, ist auf einmal eine Stimmung entstanden, wo sich in meiner Welt Raya wirklich zur Verfügung gestellt hat und auf einmal das ganze Festivalgelände wie 2, 3, 4 Bewusstseinsstufen tiefer gerutscht ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr schon mal bei einer Beerdigung wart. Auf einer Beerdigung weiß für die 10 Minuten der Ansprache jeder, worum es im Leben wirklich geht. In diesen 10 Minuten ist alles klar. So, die Blumen sind rein, der Sarg ist unter der Erde, wir sitzen beim Essen und Generalamnesie. Auf einmal geht es wieder um die bösen Politiker, um warum hat mein Chef das? Generalamnesie. 10 Minuten vorher wussten wir genau, worum es geht in diesem Leben. Und dort hat es zum Glück das ganze Festival gehalten. Also ich hatte das ganze Zeit das Gefühl, okay, das Festival bleibt in der Schwingungsfrequenz von einer gewissen Ernsthaftigkeit und eines himmlischen Friedens gleichzeitig. Also was ich gerade in mir und in der Welt wahrnehme, ist, dass diese Welten, diese Pole, diese Extreme, ja, Himmel und Hölle, Licht und Dunkelheit, eigentlich tagtäglich so nah beieinander liegen. Ja, so nah. Ich lege hier gleich auf in dem Podcast und habe echt ein paar krasse Dinge auf meinem Tablet, wo ich denke, okay, Alter, das ist das schlimmste Leid, was ein Mensch erfahren kann in diesem Plan auf dieser Erde ist. Also spätestens das Ding mit dem rituellen Missbrauch hat mich in Welten geschickt, wo ich denke, dass ich das möchte ein Teil nicht glauben, dass das wirklich stattfindet. Aber es findet statt. Aber es findet in demselben Zusammenhang die größte Form der Menschlichkeit statt, nämlich dass sich eine Frau zur Verfügung stellt und sagt, ich nehme ein Opfer aus satanisch-rituellem Missbrauch bei mir auf, die 30 Jahre nicht das Sonnenlicht im wahrsten Sinne des Wortes gesehen hat. Und jetzt kommt das, was Momo gesagt hat. Und ich opfere mein eigenes Leben. Und ich weiß nicht für wie lange dafür, um ein anderes Menschenleben zu retten. Und das berührt mich auf so einer tiefen Ebene, weil das ist Hingabe, das ist Demut, das ist ein ich mache das, was Gott mir gerade sagt, ja.
Danke, danke. Ich möchte nämlich dich nicht unterbrechen. Ich möchte nur etwas für mich sehr Wichtiges hinzufügen bei dem Punkt. Ich glaube, und das kann ich ganz gut aus eigener Erfahrung machen, dass dieses Opfern, wir hatten das jetzt auch in Gesprächen mit in deinem Live-Call mal kurz, ich opfere mein Leben für die anderen, kommt aus einem alten Bewusstsein, auch bei mir kam das daher, weil ich mich so gering schätze und nichts wert bin und die anderen ja viel mehr wert sind, opfere ich sozusagen mich und stelle mich total zurück, denke nicht mehr an mich, denke nur an andere, ne, dieses Mutter-Teresa-Prinzip. Und das ist damit nicht gemeint, sondern ich fange gerade an zu verstehen, auch mit Hilfe des, was ich auf einem Seminar jetzt nochmal gehört habe, dass es aus einem Bewusstsein herauskommen darf, dass uns nichts gehört. Also wir opfern eigentlich nicht uns. Wir gehen nicht dahin und sagen, oh, ich bin so wenig wert, die anderen sind mehr. Ich tue alles nur für die anderen, ich vergesse mich komplett selbst. Sondern aus einem Bewusstsein von, es wurde dann nochmal so deutlich gesagt, dein Körper gehört nicht dir. Du hast ihn nicht erschaffen. Deine Kinder gehören nicht dir. Dein Atem, dein Leben gehört nicht dir. Du kannst es weder kontrollieren, noch erschaffen, noch verhindern, sondern es ist ein Geschenk. Alles, was du bist, ist ein Geschenk. Und wenn du aus diesem Bewusstsein kommst, dann stelle ich mich selber zurück oder gehe in den Dienst, tue das, was gerade dran ist, weil es eh nicht mir gehört, sondern ich es geschenkt bekommen habe und einfach nur weitergebe. Weißt du, ich kann, jetzt mache ich gerade so, ne? Die Kamera, ja, das ist blöd. Wir haben diese Kamera nicht in den Griff gekriegt, dass die nicht immer fokussiert. Also, dass ich eigentlich so beschenkt bin, dass ich so voll bin, dass ich aus diesem Teil heraus es mir eigentlich ein leichtes ist, mich zurückzustellen, weil wer bin ich? Also, dass ich sagen kann, oh, ich opfere jetzt meine Zeit und meine Energie und mein Geld und meinen Körper und mein was auch immer. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der aus dem Ego entsteht und der auch Widerstand erzeugt, weil wir denken dann, ja, aber was ist denn dann mit mir? Was ist denn dann mit der Selbstliebe? Was ist dann mit der Selbstfürsorge? Kommt das irgendwie rüber? Oder vielleicht kannst du es noch mal besser erklären, was,
Nee, kommt
wenn du
total
davon
rüber.
sprichst, mein Leben zu geben, dann aus einem hohen Bewusstsein heraus. Und dann ist es auch kein Opfer mehr. Dann ist es einfach nur ein Danke für dieses wunderschöne Geschenk. Und dadurch, dass ich es geschenkt bekommen habe, setze ich so gerne jetzt dafür ein, wo du glaubst, dass es am besten eingesetzt werden kann.
Aho.
Das wollte ich einfach nur noch
Ja,
dazu fügen,
nee,
dass es
das,
nicht
ich
im
finde das.
alten Bewusstsein ankommt. Ja.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass du das gesagt hast, weil ich das auch kenne. Ja, es gibt ein Aufopfern von, ich möchte geliebt werden, ich möchte gesehen werden, ich halte die Angst in mir nicht aus und deswegen opfere ich mich jetzt mal, damit ich wieder von den anderen geliebt werde und die tolle Retterin eines Mädchens vom satanisch-rituellen Missbrauchs bin. Aber es gibt auch ein Opfern, genau das, was Momo sagt, von der anderen Seite, was schon eigentlich kein Opfern mehr ist, aber also im Englischen gibt es den Begriff Sacrifice, den trifft es, finde ich, noch viel besser. Sacrifice, weißt du, damit bist du schon direkt mit dem Heiligen verbunden irgendwie. Du bist eben nicht das Opfer mehr dessen, was passiert, sondern im Gegenteil, in dem Moment, wo du völlig aus dem Weg gehst, kriegst du die höchste Schöpferkraft überhaupt zurück. Das ist absolut abgefahren. Und ich mag noch mal ganz kurz Klammer auf. Ihr findet hier unter dem Link, unter dem Video einen Spendenlink noch für dieses Mädchen, der aus diesem rituellen Missbrauch das Geld, das geht auf mein Konto und ich überweise es eins zu eins weiter an die Hilfe, wo es gebraucht wird. Also wenn du dich gerufen fühlst, also ich habe bisher, wir haben 500 € zusammengekriegt. Das war in einer Woche weg und danke an jeden, der gespendet hat. Aber an der Reichweite, in der wir hier unterwegs sind, sind 500 € echt wenig, ne? Also Raya hatte innerhalb kürzester Zeit, haben die über den Spendenlink mehrere 20.000 €, also über 20.000 € zusammenbekommen. Also falls es dich ruft und es dich irgendwo im Herzen berührt, ich poste das nochmal hier unten. Du findest auch die Geschichte auf meinem YouTube-Kanal. Die herzliche Einladung, vielleicht nochmal den einen oder anderen Euro. Also keine Ahnung. Ich denke immer so, okay, wenn 100 Leute gerade diesen Podcast hier sehen und jeder von uns hat 10 €, haben wir schon wieder 1.000 €, um dem Mädchen zu helfen. Also
Ja.
das war mir hier nochmal wichtig.
Danke, dass du das machst. Ich würde gerne eine Frage in den Raum werfen, noch zum Abschluss.
Zum
Die
Abschluss, genau.
wichtig,
Ja,
ja, zum
genau.
Abschluss,
Ja.
weil das eine Frage ist, die zwar jetzt auf persönlicher Ebene uns betrifft, aber die ganz oft gestellt wird. Und ich glaube auch, dass viele Menschen im Podcast hier sich stellen werden. Die Menschen kommen immer auf mich zu und sagen: Ja, was ist denn jetzt mit euch? Seid ihr jetzt getrennt oder nicht? Und dazu möchte ich vielleicht gerne nochmal was sagen, wenn es okay ist.
Klar.
Was meine Wahrnehmung dazu ist.
Noch 10 Minuten.
Ich glaube, dass das Bild von dem Hochhaus, von den verschiedenen Bewusstseinsebenen mir da sehr hilft. Also nicht hier unten ist schlecht und hier oben ist gut, sondern wie in einer Schule, ich gehe in die erste Klasse, in die zweite, die dritte und die sind alle genau gleich wichtig. Genau, ja, perfekt, genau. Das symbolisiert einfach, dass jedes Gesicht aus einem anderen Bewusstseinsfeld heraus spricht. Und aus einem, oder aus einem anderen Anteil könnte man noch sagen. Und ich möchte die Frage gerne beantworten. Und ich habe lange gehadert, weil es gibt auch eine Stimme in mir, die sagt: Naja, du willst du das ja nur schönreden und du willst das ja nur nicht fühlen. Und dödödödö. Aber ich habe es lange geprüft und es ist wirklich meine tiefe Wahrheit, dass es eine Ebene gibt, ja, eine ganz irdische Ebene von alter Zeitrechnung, wo ich die Frage beantworten würde: Ja. Wir sind getrennt, wir haben im Moment das und das und das nicht, was normalerweise mit Partnerschaft verbunden wird. Wir leben nicht zusammen, wir haben gerade keine Sexualität zusammen und so weiter. Ich bin frei, du bist frei, wir müssen uns nicht mehr absprechen, wir können Partnerschaften eingehen oder nicht. Also auf der Ebene würde man das wahrscheinlich mit Ja beantworten. Und auf einer anderen Ebene von in meiner Welt der wahren Schau. Oder der Schau, wo die Gesetze dieser Welt, dieser alten Zeitrechnung vielleicht nicht mehr gelten. In einem neuen Bewusstsein fühle ich mich überhaupt nicht getrennt. Ich fühle mich auch nicht in Partnerschaft getrennt, sondern es ist für mich eine Form von Partnerschaft, wie man das Wort benutzen darf, die so frei ist, wie sie eigentlich nur frei sein kann. Also ohne Konzept, ohne Versprechungen, ohne Erwartungen ohne Form vor allen Dingen, aber dass sich an der Liebe und auch an einem gewissen Commitment und einem Wunsch, miteinander weiterzugehen, ganz in meinem Herzen, in meiner Wahrheit sich überhaupt nichts verändert hat. Und eigentlich ein Raum entstanden ist, wie am Anfang, wo wir zusammen uns gefunden haben, von wir lieben uns und wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen oder ich weiß nicht, was das in Zukunft bedeutet, was das morgen heißt oder in einem Jahr oder zwei oder in welchen Räumen wir uns treffen werden oder nicht. Also wie eine Liebe ohne Form, würde ich sagen. Und ich fühle mich nicht anders als vorher in meinem Herzen. Ja, vielleicht kann man das so beantworten, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwammig ist, aber es kommt immer darauf an, von wo ich gerade gucke. Ja.
Dankeschön. Ja, wir hatten das Thema von Anfang an, unsere Beziehung, dass Menschen uns gefragt haben, was seid ihr denn füreinander? Seid ihr ein Paar? Seid ihr kein Paar? Seid ihr Freunde? Seid ihr Gefährten? Arbeitet ihr? Was seid ihr denn? Und wir hatten nie einen Begriff dafür. Ja, wir haben dann irgendwann, weil ich das immer noch den treffendsten Begriff von allen finde, Gefährten gesagt. Ja, Herr der Ringe, die Gefährten, wo dieser Ring einfach da oben hingebracht werden muss und jeder macht halt einfach das, was er dafür tut. Und ich merke einfach immer mehr, wie unzulänglich Sprache ist. Ich weiß, welches Energiefeld zwischen Momo und mir wirkt. Und das fühlt ihr auch, während ihr hier zuhört. Ich weiß, welches Energiefeld zwischen mir und Lena ist, welches zwischen mir und Ganesha ist, zwischen welches mir und Alina ist, zwischen mir und meinem Bruder. Das sind Energiefelder, das sind Frequenzen, das sind Energien so. Und ja, ich könnte sagen, Mike ist mein Bruder. Der ist meine Freundin, der ist mein bester Freund, aber ich glaube, man kriegt ein Gefühl, wie unzulänglich Sprache ist. Weil, wenn ihr hört, Mike ist mein Bruder, habt ihr überhaupt gar keine Idee, was gerade unsere Beziehungsebene ist. Wenn wir uns jetzt hier sitzen sehen würdet, würdet ihr es spüren. Und genauso bei Momo und mir, wenn Lena hier dabei wäre, wäre auch immer so. Und Trennung, ja, das mag schon die höchste Ebene des Hochhauses sein. Es gibt für mich keine Trennung. Wie willst du dich trennen? Es geht nicht. Du kannst den Kontakt abbrechen. Ja, wenn das als Trennung in der alten Welt gemeint ist, dann, aber selbst dann sind wir ja nicht getrennt, weil wir keinen Kontaktabbruch haben. Aber das wäre das, was in der alten Welt als Trennung bezeichnet werden würde. Aber wie will sich eine Seele, die jetzt hier spricht und zu sich selbst spricht und genauso zu dir, der hier gerade zuhört, als Teil dieses riesengroßen Seelenkollektivs, wie will ich mich von dir abtrennen? Also selbst du, den ich noch nie gesehen habe, der vielleicht gerade den Podcast hört, ich bin nicht getrennt von dir. Und ich verstehe, wenn die Welt da draußen eine Idee davon braucht, okay, wer sind denn jetzt Momo und City füreinander? Dann lass uns bei Gefährten bleiben. Ja, wenn es einen Begriff braucht, ich finde den immer noch an dieser Stelle am treffendsten. Menschen, zwei Menschen, viel mehr Menschen noch. Wir haben eine ganze Horde hinter uns, die alle genauso besessen auf Erwachen sind und auf diese Welt wirklich zu einem besseren Ort zu machen. Dann nennen uns wie bei Herr der Ringe die Gefährten. Ich glaube, das ist für mich immer noch der treffendste Begriff.
Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diese Räume jetzt nutzen, wieder etwas regelmäßiger nutzen dürfen, um weiter in die Materie zu gehen, um über Erwachen zu sprechen, über das, was uns wirklich auch in diesem Leben hilft. Ein Bewusstsein, was uns natürlich auch hilft, diese Herausforderungen dieses Lebens zu meistern, in dieser Zeit, in der wir leben, da auch nochmal drüber zu sprechen. Und es gibt noch so viel zu sagen und so viel zu teilen. Und wir werden ja auch in der nächsten Zeit immer wieder viel erleben. Ich mache mich jetzt am Samstag auf große Tour. Dann bin ich erstmal 8 Wochen unterwegs und werde da viel erleben, du auf deiner Seite. Und ich fände es wunderschön, wenn wir diese Schätze, die wir jetzt erleben, auch für uns ganz persönlich hier immer wieder zusammentragen. Aber vielleicht ist ja auch das ein oder andere für dich dabei. Wir haben auch noch, darf ich von deinen Live-Chats erzählen? Ich finde das eigentlich ein schöner Moment. Also, Sidi hat ja einen eigenen Kanal gegründet auf Telegram, Sidi, der Weg der Freiheit. Und da sind, glaube ich, jeden Sonntag hast du vor, oder? Im
Jeden
Moment jeden
Sonntag
Sonntag,
20:30.
20:30 Uhr, könnt ihr euch live dazuschalten. Also, Sidi ist immer dabei. Ich weiß noch nicht, ob ich es immer schaffe, aber ich gebe mein Bestes, weil ich es sehr schön finde, diese Räume, wo wir uns einfach in einer kleinen Gruppe zusammentreffen, live. Und jeder teilen darf, wie es ihm gerade wahrhaftig geht, immer wieder mal Impulse kommen. Ich werde mal schauen, wann Gott mich ruft für meinen Kanal. Der ist auf jeden Fall schon im Feld. Und so, dass wir einfach immer wieder so ein paar Bezugspunkte haben, weil ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wo die immer wiederkehrende Erinnerung so nötig ist, weil wir uns sonst natürlich ganz, ganz schnell in der Hypnose dieser Welt verlieren und wir einander brauchen auch, ja, alle, um uns wirklich in einem guten Bewusstsein zu halten, ja.
Ja, genau. Also und wir sind einfach wieder zurück im Dienst. Nicht nur wir beide, sondern auch wirklich die Horde, von der ich gerade gesprochen habe, hinter uns. Ich poste auch gleich nochmal einen Link zu einem Seminar, was hier am Wochenende stattfindet, wenn es dich da ruft, dazu zu kommen. Also hier ist ein sehr großes Bandbreite von Channelings über Kakaozeremonien, über Breathwork. Ne? Das ist alles so ein bisschen in einem Spirit. Ja, wir sind alle aus demselben verrückten Haufen. Mal werfen wir die Seminare zusammen, mal macht wieder was alleine. Also hier ist auf jeden Fall, hier entsteht gerade ein richtig, richtig kraftvolles Feld an Menschen, die dienen und wirken wollen. Und auch wenn wir das vorhin vielleicht so ein bisschen doll gesagt haben, mit diesem dreh dich nicht nur um dich. Wir wissen, wovon wir reden, weil wir haben uns 2 Jahre, ich habe 2 Jahre lang nichts zu tun gehabt. Ich war 2 Jahre lang krank geschrieben. Ich saß da und habe aus dem Fenster geguckt und die weiße Wand und es war sehr wichtig. Aber Kraft kam keine zurück. Die Kraft kam erst zurück, als ich wieder in meinen Dienst da draußen in dieser Welt war. Deswegen möchte ich das Ganze abschließen mit einem Satz von meinem geliebten Papa. Den hat er mir Den hat er mir als Kind vorgebetet und ich habe ihn gehasst. Ich habe es gehasst, wirklich. Und ich muss sagen, man kann ja von unseren Alten halten, was man will, aber dieser Satz ist eine der tiefsten spirituellen Wahrheiten, die ich gerade für mich mitnehme in dieser Zeit. Und das passt sehr, sehr gut zu dem Aufopferungsprinzip. Und wir verabschieden uns schon mal und möchten uns bedanken, dass du, dass ihr dabei seid. Es wird, wie gesagt, noch mehr kommen von uns auf verschiedensten Ebenen. Die Podcasts werden sehr viel regelmäßiger wieder stattfinden und Seminare folgen auch. In diesem Sinne, Klaus Schumacher, treten Sie ans Mikrofon. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn richtig rauskriege, weil sonst wäre das wie so ein Witz, den man dreimal verkackt, ne? Aber ich versuche es trotzdem. Er kommt bestimmt richtig. Aber ich muss immer überlegen, weil der dreimal um die Ecke geht. Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich handelte und siehe da, die Pflicht ward Freude. In diesem Sinne, eine gute Reise und bis gleich.